Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Wir befinden uns in Folge 18. Wir nehmen heute auf am 4.5. Wie immer mit meinem Mitpodcaster Leonard Wolf.
Und der bezaubernden Samantha Joy-Klug.
Heute haben wir euch wieder drei Themen mitgebracht. Zwei kurze Themen und dann ein gemeinsames, längeres Thema. Zunächst wird Leo anfangen. Womit denn?
Ich habe mir eine kleine Studie einmal angeschaut, die jetzt vor kurzem herausgebracht wurde, und zwar das Nachwuchsbarometer öffentlicher Dienst 2019, wo sich mal so ein bisschen angeschaut wurde, wie denn Studierende auf den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber so schauen.
Danach folge ich mit einer Betrachtung der aktuellen Situation um unsere Familienministerin und ihre Doktorarbeit.
Spannend. Und dann kommen wir zu unserem großen Thema. Wir haben uns mal die Wahlwerbung angeschaut, nicht im Konkreten, sondern eher so ein allgemeiner Überblick, beziehungsweise doch, es gibt einen konkreten Aufhänger, und zwar, dass das ZDF einen NPD-Wahlwerbespot nicht ausstrahlen muss. Und darüber sprechen wir aber dann auch ausführlicher und schauen mal uns allgemein Wahlwerbung so ein bisschen an.
Genau, und dann können wir eigentlich auch direkt starten. Wie gesagt, du fängst heute an. Los geht's.
Die Next Public Beratungsagentur hat ihre Studie, wie gesagt, Nachwuchsbarometer öffentlicher Dienst 2019 veröffentlicht, die sie im Jahr 2018 zwischen Juli und Oktober, beziehungsweise wo sie zwischen Juli und Oktober vergangenen Jahres die Daten erhoben hat und hat jetzt quasi die Ergebnisse veröffentlicht. Kurz allgemein zu der Studie. Next Public ist, wie gesagt, eine Beratungsagentur, die sich vorrangig darum kümmert, öffentliche Hand und nahestehende Einrichtungen, wie es auf der Website heißt, dabei zu helfen, dass sie zukunftsfest werden. Das heißt, wir haben hier durchaus auch einen Player, der diese Studie umgesetzt hat, der womöglich daran interessiert ist, Behörden zukünftig und beziehungsweise den öffentlichen Dienst im Allgemeinen dabei zu beraten, wie sie denn vielleicht neue Angestellte bekommen können oder wie da ein Recruiting aussehen kann in digitalen Zeiten. Unterstützt wurde Next Public dabei vom BMI, vom Bundesministerium des Innern, was ja in dessen Aufgabenbereich ja tatsächlich auch so ein bisschen Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung liegt. Und insgesamt wird erst einmal am Anfang so ein bisschen skizziert, wieso man sich denn damit beschäftigen muss, weil laut Zahlen von Next Public bis 2030 mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden werden und bis 2040 sogar 2,6 Millionen. Und dafür müssen natürlich potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden werden. Und dieser quasi Generation, die jetzt oder bald den öffentlichen Dienst verlassen wird, steht eine neue Generation von jungen Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber, die aber natürlich veränderte Anforderungen an ihr Arbeitsleben mitbringen. Und um da quasi dem öffentlichen Dienst so ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen so ein bisschen zu helfen, hat quasi Next Public diese Studie nun also durchgeführt. Kurz so ein bisschen zur Methodik oder zur Studie im Allgemeinen. Insgesamt haben knapp 3.900 Personen die an der Umfrage teilgenommen. Das wurde dann aber nochmal quasi verringert auf 1938 Personen, die Umfrage tatsächlich komplett beendet haben, und lediglich deren Ergebnisse wurden dann auch herangezogen. Das Ganze wurde ausgeführt in einem Zeitraum von 4 Monaten zwischen Juli und Oktober vergangenen Jahres, wie gesagt, und die Umfrage wurde vor allen Dingen an Universitäten und Fachhochschulen via Mail versendet und zusätzlich auf sozialen Netzwerken beworben, was natürlich auch schon mal dann, also zumindest dieser Verbreitungsweg, vielleicht eine spezielle Kategorie an Menschen anlockt. Und wenn man sich dann so ein bisschen die Ergebnisse einmal anschaut, dann kommt Next Public dazu, dass rund 58% der Befragten den öffentlichen Dienst anstreben, obwohl da auch nochmal eine Variation besteht zwischen beispielsweise 32% der Studierenden von Ingenieurswissenschaften und 98% der Studierenden von Verwaltungswissenschaften, die den öffentlichen Dienst anstreben. Das heißt, da ist tatsächlich auch so ein bisschen der Durchschnitt nur so mäßig aussagekräftig, sondern lohnt es sich tatsächlich, die verschiedenen Studiengänge genauer anzuschauen. Insgesamt wurde sich dann so angeschaut, was erwarten Studierende denn vom öffentlichen Dienst als Arbeitgeber eigentlich? Und da kam als erstes Ergebnis heraus, dass die Verbeamtung von der Mehrheit eher abgelehnt wird. Und lediglich 44% oder lediglich für 44% der befragten Studierenden quasi das Ganze attraktiv erscheint. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, auf was für einer Ebene die Studierenden denn den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber interessant finden, dann sagen 33% und damit die meisten, dass sie das auf Landesebene spannend finden, 29% Bund und 19% Kommune, wohingegen 19% auch keine Angabe abgegeben haben, was ich tatsächlich so ein bisschen die erste für mich interessante Zahl war. Also ich wäre tatsächlich davon ausgegangen, dass da der Bund eigentlich vorm Land liegen würde. Wenn man sich dann anschaut, es gab insgesamt 800 Befragte, welche bereits mit dem öffentlichen Dienst in Kontakt gekommen sind. Da würden zwei Drittel von diesen würden quasi den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber weiterempfehlen, das leitet Next Public später daraus ab, als Recruiting-Kanal quasi ganz spannend sein könnte, weil so persönliche Empfehlungen da ja auch immer ganz ausschlaggebend sein können. Und was natürlich geschätzt wird, ist irgendwie, dass der öffentliche Dienst einen sicheren Arbeitsplatz ermöglicht. Und gibt circa zwei Drittel geben an, dass sie diesen sicheren Arbeitsplatz, der ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, quasi im öffentlichen Dienst tatsächlich erfüllt sehen. Es kommt dabei natürlich auch heraus, dass ein hohes Einstiegsgehalt zwei Drittel der Befragten wichtig oder sehr wichtig ist, aber dies irgendwie vom öffentlichen Dienst kaum erfüllt gesehen wird. Also tatsächlich knapp, ich würde sagen, 10% täglich sind der Meinung, dass das vom öffentlichen Dienst erfüllt wird. Außerdem gibt es noch den Anspruch der flexiblen Arbeit und der flexiblen Ausgestaltung von Arbeitszeit im Sinne von Vertrauensarbeitszeiten oder Gleitzeit, die auch einem Großteil der Studierenden sehr wichtig ist. Und dabei sieht dies ein Drittel im öffentlichen Dienst als hoch erfüllt an, aber auch ein Fünftel würde dem sehr klar widersprechen, dass es der öffentliche Dienst nicht leisten kann. War das so ein bisschen der Blick auf das, was Studierende denn vom öffentlichen Dienst erwarten. Und dann leitet Next Public am Ende so ein paar Empfehlungen an den öffentlichen Dienst ab. Und das ist ganz spannend, weil ich eigentlich diese Studie im Ganzen, ich würde tatsächlich empfehlen, da einfach auch mal reinzuschauen, wenn man auf nerdige Studien steht auf jeden Fall, die Studie an sich tatsächlich ganz spannend ist, aber die Empfehlungen dann eher so ein bisschen mau sind und da heißt es dann sowas wie, öffentlicher Dienst sollte in moderne Arbeitsorganisationen investieren oder individuelle Karrierepfade entwickeln, ein ausdifferenziertes Werteprofil darstellen und offene und innovative Arbeitskultur herstellen, womit vermutlich diese Studie auch gar nicht so falsch liegt, aber wenn man sich dann mal betrachtet, dass Next Public potenziell als Beratungsagentur natürlich auch ein Interesse daran hat, vielleicht sowas für einen öffentlichen Dienst umzusetzen, dann finde ich, wenn diese Handlungsempfehlung zumindest nochmal so ein bisschen, kann man die, glaube ich, kritisch hinterfragen. Aber ansonsten fand ich es ganz spannend, sich einfach diese Studie mal anzuschauen und zu gucken, wer interessiert sich denn für einen öffentlichen Dienst als Arbeitgeber und warum oder warum eben auch nicht.
Ja, so was mich an sich erstmal wenig überrascht, natürlich VerwaltungswissenschaftlerInnen und RechtswissenschaftlerInnen gehen natürlich auch schon mal mit einem ganz anderen Verhältnis zum Staat oder auch mit einer ganz anderen Idee von ihrem Berufsbild später in diesen Karriereweg und darum natürlich auch diejenigen natürlich eher dazu gewillt, sich eine Karriere vorzustellen im öffentlichen Dienst als jetzt die typischen MINT-Fächer. Mhm. Natürlich wenig überraschend. Ich sehe halt auch, also ich glaube halt auch, dass das Einstiegsgehalt wirklich ein großer Punkt ist, gerade dann in den Bereichen, weil man da eben in der Privatwirtschaft wesentlich mehr verdienen kann. Mhm. Und da muss der öffentliche Dienst dann eben auch wieder auf seine Stärke setzen, dass man eben flexible Arbeitsmodelle eigentlich anbieten kann, Vereinbarkeit mit Kindern hochstellt, Darüber kann das dann natürlich funktionieren. Aber ich glaube halt auch, was ein Problem ist, dass es oft sehr lange Bewerbungsprozesse sind im öffentlichen Dienst. Mhm. Dass das lang dauern kann und man in der Zeit dann vielleicht auch schon andere Angebote hat. Und auch, dass es ein sehr starrer Berufsweg ist. Also wenn man dann einmal in dem Job angekommen ist, gibt es oft nicht allzu viele Möglichkeiten, wirklich noch aufzusteigen, auch gehaltsmäßig. Das heißt, man da immer in sehr festen Bereichen unterwegs, was natürlich vorteilhaft sein kann, wenn es angemessen ist, aber eben auch schnell deprimieren kann, glaube ich. Und ja, ich hatte noch einen Punkt, aber es fällt mir auch gleich wieder ein.
Okay, dann kann ich noch mal kurz was zum Bewerbungsprozess sagen. Der wurde sich tatsächlich auch angeschaut oder beziehungsweise die Erwartungen von Studierenden an den Bewerbungsprozess, und da war tatsächlich auch sehr klar abzusehen, so, da sind die Fristen sollen potenziell eher kurz sein, also beispielsweise 81% der Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine Einladung zum Vorstellungsgespräch innerhalb der ersten 4 Wochen nach Eingang der Bewerbung und sogar 30 innerhalb von 2 Wochen, oder sowas wie 47% der Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine Einstellungsmitteilung innerhalb von 2 Wochen. Also genau, da sind, ich muss zugeben, ich kenne die Zeithorizonte beim öffentlichen Dienst nicht so sehr, aber ich kenne, also zumindest nicht im Recruiting-Prozess quasi, aber ich kenne Zeithorizonte vom öffentlichen Dienst im Allgemeinen, und das klingt eher etwas herausfordernd.
Ja, also eher dauert das ja länger, weil man sich da natürlich auch an gewisse Vorgaben halten muss. Wie muss ausgeschrieben werden, wo muss überall ausgeschrieben werden? Mein Punkt, der mir noch eingefallen ist, was die Bezeichnung gibt, ob man lieber zum Land möchte oder zum Bund oder in die Kommunen. Also, dass man weniger in die Kommunen möchte, finde ich durchaus nicht überraschend. Alleine fängt ja schon an bei den Gehältern, die da gezahlt werden. Die sind ja auch in der Regel deutlich unter dem, was eben auf Landes- oder Bundesebene angeboten werden kann. Andererseits auch, weiß ich nicht, wurden die Studierenden auch nach ihrer Herkunft gefragt? Also ob man eher von einer Stadt oder vom Land kommt? Weil ich glaube, auch das ist nochmal ein Unterschied, weil gerade in ländlicheren Kommunen ist es, denke ich, auch sehr schwer, da wirklich neue Leute ranzukriegen, die Lust haben, für den öffentlich-rechtlichen Dienst zu arbeiten. Und genau, dass die Länder näher dran sind, ja, vielleicht im ersten Moment denkt man, weil auf Bundesebene, das klingt halt nochmal eine Ebene höher, ein bisschen offizieller. Mhm. Aber ich glaube, auch da ist es, dass man sich das dass es einfach greifbarer ist, was so Beamte im Land machen.
Ja, also ich habe zumindest in der Auswertung ist keine Angabe dazu, woher denn die Studierenden, die befragt wurden, stammen. Worauf aber tatsächlich später eingegangen worden ist, also wurden dann noch Personas entwickelt, anhand dessen dann quasi die Empfehlungen auch abgeleitet wurden. Und genau, da gab es dann aber so Eigenschaften, die formuliert wurden, wie die Persona des der projektorientierten Pioniere, und da hieß es dann irgendwie, fast jeder Siebte möchte in einer Großstadt arbeiten. Also ich bin tatsächlich, kann es natürlich auch sein, dass bei Studierenden womöglich für den Bund als Arbeitgeber oder als Ebene zu arbeiten quasi heißen könnte, hier, wir müssen irgendwie nach Berlin ziehen oder nach Bonn, oder genau, es ist auf jeden Fall mit was anderem verbunden, oder genau, auf jeden Fall ist, glaube ich, beim Land eher gegeben, dass es halt nah an einem dran sein könnte.
In die Weltmetropole Bonn. Nee, absolut, aber ich glaube halt, der öffentliche Dienst muss sich da auf jeden Fall verändern, dass es eben nicht mehr so starre Strukturen sind. Man muss halt die Möglichkeit haben, auch sich weiterzuentwickeln innerhalb des Berufs, weil ich glaube, diese schlimmste Vorstellung, die man immer noch hat als junge Person, ist, dass man irgendwann einen Beruf anfängt und darin dann irgendwie die Sackgasse sieht und das dann den Rest des Lebens macht. Ja. Höchstens vielleicht noch ein bisschen Führungsverantwortung übernehmen kann, indem man ein Team leitet. Genau, ich glaube, das ist eine ganz große Hürde, und die Gehaltsvorstellungen müssen halt durch andere Vorteile austariert werden.
Auf jeden Fall, genau, das sind, also wenn man sich die Personas dann auch nur ausführlich anschaut, dann sind genau das auch da Themen, die da angesprochen werden. Mhm. Genau, ich fand es aber trotzdem auf jeden Fall schon mal spannend, so einen Überblick darüber zu bekommen. Und als kurzer Funfact zum Schluss, ich würde mich persönlich bei den Personas einschätzen zwischen digitale Bürokraten und digital affine, standortgebundene Pioniere.
Das muss ich mir doch auch gleich nachher mal angucken und mich einordnen.
Genau, dann schauen wir uns das nachher nochmal genauer an. Genau,
nächstes Mal dann das Update.
Richtig. Und damit bin ich dann aber auch schon am Ende mit meinem ersten kleinen Thema. Und dann kommen wir zu dir, Sam.
Es geht nämlich darum, dass unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sich neuen Plagiatsvorwürfen, oder die sind jetzt schon seit einer Weile eigentlich bekannt, den gegenüber verantworten muss. Denn Froniplug, eine Website, die ja eine Art Wiki ist, an denen Nutzer eben Arbeiten durchgehen und dort Plagiatsfälle sichten und dann auch sozusagen markieren, hat nun gesagt, dass sie auf 76 von den 205 Seiten ihrer Doktorarbeit Fälle gefunden haben, die nicht wissenschaftlichen Standards genügen. Dabei geht es vor allem um falsches Zitieren und Nichtkenntlichmachen von Quellen. Franziska Giffey sagt trotzdem nach wie vor, dass sie ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst hat. Und sie also weist diese Vorwürfe sozusagen von sich, hat sich aber im Februar auch schon an die Freie Universität, da hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Europas Weg zum Bürger, hat sich auch an die FU gewandt und sie darum gebeten, das prüfen zu lassen. Und jetzt läuft das Ganze sozusagen. Man muss sagen, dass die FU bis jetzt in allen Fällen, in allen Froniplug-Untersuchungen, die abgeschlossen sind und an die FU herangeführt worden sind, auch den Doktortitel wieder aberkannt hat. Ein vergleichbarer Fall wäre ja zum Beispiel auch die Vorwürfe, die an von der Leyen gerichtet worden sind, die auch auf, ich glaube, es wurden 47 Plagiate bei ihr entdeckt in 62 Seiten Doktorarbeit. Und trotzdem hat sie ihren Titel behalten. Sie war aber auch an der Hochschule in Hannover, hat sie ihren Doktor gemacht. Und das ist halt also anscheinend auch von Hochschule zu Hochschule abhängig oder von Universität zu Hochschule abhängig, wie streng sie dann da die Kriterien anlegen. Und es könnte jetzt tatsächlich sein, dass sie ihren Doktortitel verliert. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, wie ja bei unserer früheren Bildungsministerin Schawan ja auch so war, dass sie den Doktortitel und damit auch ihr Amt verliert. Mhm. Wie gesagt, sie hat jetzt auch versucht, selbst dagegen zu steuern. Es gibt ja auch andere Fälle, wie zum Beispiel unseren Verkehrsminister, Herrn Scheuer, der seinen Doktortitel zum Beispiel nicht mehr führt, seit es Vorwürfe gab. Und ich frage mich, was ist das immer wieder, dass Politiker und Politikerinnen über ihre Titel stolpern? Also ich habe das Thema deswegen eigentlich ausgesucht, weil ich gerne da mit dir auch drüber reden wollen würde. Wie du es siehst, findest du es notwendig, dass Politiker einen Doktortitel führen? Weil ich habe halt gerade jetzt auch bei Giffey in den Gesellschaftswissenschaften so das Gefühl, das ist halt wirklich nur so ein Prestige-Ding. Ich glaube nicht, dass es ihr beruflich wirklich weiterhilft in ihrer Expertise, dass sie jetzt noch dieses Promotionsstudium angeschlossen hat. Mhm. Und dann, wenn man dann berufsbegleitend sowas macht, kommt es eben häufig zu solchen Nachlässigkeiten. Denn, also zumindest in diesem Fall würde ich ihr jetzt auch unterstellen, dass sie tatsächlich einfach schlampig gearbeitet hat und dass es kein böswilliges Ghostwriting war oder ähnliches, sondern einfach schlechtes Arbeiten. Und da frage ich mich, ob man das nicht hätte sein lassen.
Ja, ja, also ich würde tatsächlich auch mitgehen, dass wir es hier wahrscheinlich nicht mit einem Fall zu tun haben wie bei unserem ehemaligen Verteidigungsminister
zu Gutenberg.
Gutenberg, der ja tatsächlich auch, also teilweise hat den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages irgendwie genutzt, um eine Zuarbeit zu bekommen und ähnliches. Genau, ich glaube, dass hier sowas nicht gegeben ist. Ich würde mich da dir auch anschließen und sagen, vermutlich ist hier einfach nicht gut gearbeitet worden. Zu der Frage, ob man so einen Titel in der Politik braucht, würde ich ganz klar sagen, nein. Also, ich habe dieses ganze Thema Studium und weiter, aber auch quasi eine Karriere in Forschung und Ähnlichem und Promotion, das ist ein Thema, das mich auch immer wieder mal beschäftigt aufgrund meines eigenen, manchmal besser, manchmal schlechter laufenden Studiums und wo ich ganz viel auch zumindest von Menschen aus meinem Umfeld häufig gesagt bekomme, so, also das größte Indiz, was auch bei einer Promotion beispielsweise sich daraus dann später ablesen lässt, ist, dass halt ein Mensch sich also durchhält, so ein Ding auch zu machen. So. Und dass man damit natürlich auch was beweisen kann und dann wahrscheinlich in dem einen Thema natürlich auch unfassbar gut drinsteckt. Aber es ist halt vorrangig in Deutschland oder viel in Deutschland auch so ein Zeichen, hier, ich habe es geschafft, irgendwie einen Doktor, tatsächlich eine Doktorarbeit umzusetzen. Und ich glaube nicht, dass man das in der Politik braucht. Also ich finde das tatsächlich ja, ich würde da auch mit dir mitgehen und sagen, so, ich vermutlich hat eine Doktorarbeit bringt es einem keinen existenziellen Erkenntniszuwachs jetzt für die Arbeit als Politikerin oder als Politiker.
Ja. Aber hilft es nicht doch, aufgestellt zu werden beispielsweise, weil eben auch die Parteimitglieder dann sagen, okay, vielleicht kommt es auch ganz gut bei den WählerInnen an, dass jemand mit Doktortitel da sitzt, der dann vermeintlich eine gewisse Expertise innehat. Ob das dann tatsächlich so ist, das ist einmal dahingestellt. Aber dass eben ein Doktortitel immer noch eine gewisse Stellung bei uns in der Gesellschaft hat und man deswegen sagt, okay, wir vertrauen auch eher auf diese Kandidaten und Kandidatinnen, weil man Vertrauen hat sozusagen in ihr Fachwissen und dass sie dadurch vielleicht bessere Chancen haben, gewählt zu werden.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Denke durchaus noch existiert, obwohl ich mir nicht sicher bin, wie begründet die tatsächlich ist. Also, dass das.
Also, ich glaube nicht begründet, aber.
Nee, genau. Ich meine aber auch tatsächlich nicht mal nur nicht begründet im Sinne von, es bringt ihnen, also diese vermeintliche Qualifikation bringt ihnen vielleicht in ihrer konkreten Arbeit nichts, sondern ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich. Also wenn sich eine Partei entscheidet hier, oh, wir stellen jetzt mal eine Person mit quasi solch einem Titel auf. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das tatsächlich bei Bürgerinnen und Bürgern so einen großen Effekt hat, wie sich das vielleicht Parteien auch vorstellen. Also wenn ich mir anschaue, Martin Schulz als jemand, der beispielsweise kein Abitur gemacht hat, hatte ja durchaus auch keine geringe Zuspruchsrate, etappenweise zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass diese Denke innerhalb von Parteien durchaus noch existiert, aber auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich bin mir nicht sicher, wenn man sich anschaut, irgendwie, was so die Verteilung von Berufsgruppen sind oder so in Parlamenten so, dann sind da, glaube ich, auch klare Unterschiede beispielsweise zwischen der Union oder den Grünen beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Denke innerhalb von Parteien existiert, aber ob die tatsächlich dafür eine Grundlage existiert, auch in der quasi bei den Bürgerinnen und Bürgern, das würde ich eher bezweifeln.
Ja, dass man, also gut, gerade hat man ja auch eher dieses Anti-Elitäre von der Einstellung her, da hilft es dann wahrscheinlich sogar zu sagen, wir haben hier jemanden, der vielleicht kein Abitur gemacht hat, sondern eine Ausbildung und dann trotzdem sagt, er möchte Politik machen.
Ja.
Dann ist es wahrscheinlich doch eher auch so ein Selbstanspruch, glaube ich, also
total.
Den dann viele haben, ob es, wie gesagt, notwendig gewesen wäre, was halt hier auch wieder total schade ist. Ich glaube, sie selbst hat ja auch politisch noch einiges eigentlich vor sich. Zumindest hätte sie das gerne. Und jetzt wird es halt spannend, ob sie darüber tatsächlich stolpert oder ob es gereicht hat, wie sie jetzt auch, dass sie sich frühzeitig an die FU gewendet hat. Wird der Umgang damit zeigen. Also ich würde mir wünschen, dass wenn es dann wirklich sich jetzt bestätigt und sie den Doktortitel aberkannt bekommt, dass sie damit auch offen und verständnisvoll umgeht und sagt, okay, sie hat da eben Fehler gemacht und nicht gut genug gearbeitet und da bin ich mal gespannt.
Ja, ja. Ich glaube, zumindest aus der SPD-Perspektive würden die durchaus gern mit ihr noch einiges anfangen. Ist natürlich die Frage, wie sehr das dann womöglich vielleicht jetzt dadurch der SPD einen Strich in die durch die Rechnung gemacht wird. Ja.
Na gut, mal schauen.
Genau, wir behalten das weiter im Auge und werfen gegebenenfalls, wenn irgendwas passiert, nochmal einen Blick da drauf.
Sicherlich, sicherlich. Und dann jetzt zum Thema Wahlwerbung. Also als Aufhänger haben wir uns ja so ein bisschen jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlwerbespot der NPD genommen. Denn das ZDF hat gesagt, dass es diesen Spot nicht ausstrahlen möchte. Dagegen wollte dann die NPD vorgehen sozusagen. Und davor gab es schon Entscheidungen vom Amtsgericht Mainz und dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Entscheidung bestätigt, dass der Wahlwerbespot nicht ausgestrahlt werden muss, weil er den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Und eigentlich hätte der Wahlwerbespot dann zwei Spots ausgestrahlt werden sollen. Einmal am 29. April, der Termin ist ja jetzt schon verstrichen, und dann nochmal am 15. Mai. Und jetzt besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit für die NPD, einen neuen Werbespot einzureichen, sozusagen, um diesen zweiten Slot noch wahrzunehmen. Ich habe auch geguckt, ich habe den online nirgends gefunden. Worauf ich mich jetzt nur beziehen kann, ist eine Aussage aus der Zeit, dass es halt in dem Video hieß, Zitat, seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung fast täglich zu Opfern ausländischer Messermänner, Zitat Ende komme und am Ende dann eben noch die Aussage, Migration tötet. Und das waren halt Punkte, die eben den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Und auch ein linken Politiker aus Neustrelitz, Thomas Fiss, hat geklagt wegen Volksverhetzung oder die NPD deswegen angezeigt, weil er ja diesen Ausdruck Migration tötet, nutzen sie auch auf Wahlplakaten. Mhm. Auch dagegen wird vorgegangen, da bin ich auch gespannt, welche Entscheidung es gibt. Ganz grundsätzlich vielleicht darf ein Fernsehsender also ein Wahlwerbespot ablehnen, denn in der Regel geschieht das ja nicht. Also es gibt so vereinzelt natürlich auch Beispiele noch aus irgendwie Beispiele von anderen Parteien, die grenzwertig waren, wo es Entscheidungen gab. Da kommt Leo vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn er ein bisschen was zur Historie sagt. Aktuell ist es aber so, dass eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, das ist dann auch nochmal je nach, in den Bundesländern nochmal anders geregelt, je nach dem Landesmediengesetz. Wie ist dann das?
Also in Rundfunkstaatsverträgen und Landes, ich weiß gar nicht, wie die Landesgesetze genau heißen.
Genau, in den Landesmediengesetzen ist das dann nochmal spezifisch geregelt sozusagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Sendezeit, also dass jede Partei Sendezeit bekommt, das hängt von ihrer Bedeutung ab. Und dann werden die Slots halt ganz konkret zugelost, also wann, wie viel Uhr das dann gezeigt wird. Genau, so viel vielleicht erstmal zu dem Thema Wahlwerbespots. Wollen wir erstmal da bleiben oder soll ich gleich auch was zur Wahlwerbung generell noch ein bisschen sagen?
Ach, mach ruhig gerne noch weiter, ich ergänze also, dann irgendwann.
Erstmal so ganz grundsätzlich zur Wahlwerbung muss man sagen, sie ist natürlich durch das Grundgesetz geschützt, also durch Artikel der Presse- und Kunstfreiheit und natürlich auch das Privileg der Parteien an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Also ein relativ hohes Gut, muss man auch sagen. Dann sieht man ja jetzt auch immer, ab einer gewissen Zeitgrenze dürfen ja dann Wahlplakate gehangen werden, 6 Wochen vor der Wahl. Und da gibt es dann Regelungen, die dürfen den Straßenverkehr nicht behindern. Sie müssen Fußgänger 2,5 Meter hoch sein, glaube ich, oder nicht ganz, ein bisschen weniger. Mhm. Und an der Straße dann 4 Meter hoch. Also so eine Regelung gibt es. Und dass man zum Beispiel dann an Wahllokalen nicht hängen darf, beziehungsweise das am Tag der Wahl abnehmen muss, weil es sonst Wahlpropaganda wäre. Also kleine Spezifikas. Und es gibt dann auch gewisse Bereiche in Gemeinden, die können halt Sperrzone sein, wo sowas generell nicht erlaubt ist. Genau, was man vielleicht sonst noch sagen kann, dass auch vor einer Wahl es möglich ist, für eine Partei Adressen nachzufragen beispielsweise, um Post zu verschicken. Das ist möglich. Halt zielgruppenorientiert, also zum Beispiel ganz klassisch, dass man als Erstwähler und Erstwählerin dann einen Brief zugeschickt bekommt von der Partei, hey, Sie dürfen jetzt erst einmal wählen, wir wollen Sie möglichst früh an uns binden, darum überlegen Sie es sich doch mal. Also das steht dann natürlich alles durch die Blume gesagt, aber das ist natürlich die Idee dahinter. Per E-Mail oder Anruf ist es natürlich nicht möglich, aber zumindest die Adressen, das geht immer noch, da kann man sich natürlich auch vorher gegen wehren, aber es machen ja auch die wenigsten in der Regel. Und da sind erstmal so ein paar Sachen zur Wahlwerbung im Allgemeinen vielleicht noch, dass eben auch Leute, die ein politisches Amt bekleiden, sehr darauf achten müssen, dass sie ihr politisches Amt nicht nutzen, um Wahlwerbung zu machen. Aber genau.
Genau, und wenn wir uns dann nochmal die Historie von Wahlwerbung im Rundfunk anschauen und was denn da bisher vielleicht auch ausgestrahlt wurde, auch wenn es schwierig war oder was eben nicht ausgestrahlt wurde, also so etwas aufsehenerregende Wahlwerbespots, die trotzdem gesendet wurden, sind beispielsweise 1987 von der Christlich-Bayerischen Volkspartei gewesen, im Bundestagswahlkampf, wo dann auch der Vorsitzende Ludwig Volkholz beispielsweise sagte, man wolle keine Minarette und fremden Volkstumsprobleme in unserer Heimat haben oder man wolle verhindern, dass allmählich eine Ausländermehrheit alle Rechte mit den Grünen zusammen übernehme. Genau, der wurde ausgestrahlt, ähnlich wie beispielsweise der Spot der Republikaner zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 1989, wo beispielsweise die Titelmelodie von Spiel mir das Lied vom Tod zusammen mit Bildern von Ausländern kombiniert wurde oder vermeintlichen Ausländern, was natürlich auch höchst schwierig ist, aber die sind, wie gesagt, gezeigt worden. Denn tatsächlich Entscheidungen, dass Wahlwerbespots nicht gezeigt werden müssen, sind bisher eher rar gesät, weil das doch ja, wie du auch schon meintest, auf quasi Artikel 5 im Grundgesetz und Artikel 21, die ja doch auch hohe Güter sind quasi, die Grundlage ist und deshalb da auch eine hohe Hürde existiert. Wo aber tatsächlich bisher Verbote ausgesprochen wurden oder zumindest quasi sich die Sender entschieden haben, das nicht zu zeigen und das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung grundsätzlich mit unterstützte, waren beispielsweise 1978 als irgendwie verfassungsfeindliche Aussagen in den Spots von drei kommunistischen Parteien quasi nicht gezeigt werden mussten und 1984 als die Deutsche Zentrumspartei sich als das genau gegen das geltende Abtreibungsrecht äußerte, aber auch da das Bundesverfassungsgericht dann mit entschied, dass das nicht gezeigt werden muss. Und 2005 ARD und ZDF einen Spot der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands aus Jugendschutzaspekten nicht zeigen wollte. Und auch hier das Gericht wird im Beschluss vollzog, dass tatsächlich hier ARD und ZDF Recht haben. Da in dem besonderen Fall beispielsweise auch noch mit der anarchistischen Pogo-Partei, dass das ZDF trotzdem der Partei zusicherte, einen Wahlwerbespot in einer anderen überarbeiteten Version quasi auszustrahlen, sodass da dann tatsächlich auch quasi immer noch das Grundrecht gewahrt blieb, aber nun mal nicht mit diesem sehr konkreten Wahlwerbespot. Du hast es schon gesagt, wenn wir uns nochmal so ein bisschen die juristischen Grundlagen anschauen, also die, oder beziehungsweise nicht nur die Grundlagen, sondern wie die Regelungen aussehen, dann muss man da so ein bisschen in die Rundfunkstaatsverträge schauen, beziehungsweise der Rundfunkstaatsvertrag regelt erstmal, dass sowohl für öffentlich-rechtliche Sender als auch Privatsender die Werbung für Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art grundsätzlich erstmal zulässig ist. Das steht dann Paragraph 7. Und dann steht da aber, dass in Paragraph 42, der quasi die Vorschriften für den privaten Rundfunk regelt, dass Parteien während ihrer Beteiligung an Wahlen, zum Beispiel zum Deutschen Bundestag, gegen Erstattung der Selbstkosten eine angemessene Sendezeit einzuräumen ist. Das heißt, im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen können bei privaten Sendern tatsächlich da auch nochmal für die Parteien ein paar Kosten entstehen. Zumindest die Selbstkosten müssen sie also übernehmen, was tatsächlich auch dann mit sich bringt, dass die Wahlwerbung in privaten Sendern wesentlich geringer ausfällt als in öffentlich-rechtlichen. Und du hast auch schon gesagt, dass unter Umständen quasi Wahlwerbung, die gegen geltende Gesetze quasi verstößt, nicht gezeigt werden müssen. Das findet sich beispielsweise exemplarisch im Deutschlandradio-Staatsvertrag, wo dann der Intendant in Paragraph 11 sich dagegen wenden kann, dass Wahlwerbung gezeigt wird, wenn diese offenkundig oder schwerwiegend gegen allgemeine Gesetze verstößt. Und diesen Paragraphen findet man so tatsächlich nicht nur im Deutschlandradio-Staatsvertrag, sondern auch im ZDF und im ARD-Staatsvertrag, beziehungsweise in den entsprechenden dazugehörigen Staatsverträgen für die Landesmedienanstalten. Und das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, weshalb sowas denn doch tatsächlich auch abgelehnt werden kann. Aber wie wir auch sehen, ist das gar nicht so häufig der Fall, dass tatsächlich Dinge abgelehnt werden. Was natürlich auch, also ich finde gerade auch diesen, also auch wenn es natürlich im Grundgesetz nicht konkret festgelegt ist, sondern sich nur ableiten lässt aus irgendwie Artikel 5 und Artikel 21, die ja so ein bisschen kollidieren, also quasi die zum einen, dass niemand ins politische, also genau Artikel 5 Pressefreiheit, dass niemand ins Programm eingreifen darf, aber auch Artikel 21, dass Parteien ja konkret aufgefordert sind, bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, dann finde ich das tatsächlich auch eigentlich einen ganz spannenden Clash, der da so stattfindet. Also finde das natürlich auch nicht so geil, wenn eine klar volksverhetzende Partei irgendwie ihre Spots irgendwie um 17 Uhr in der Art im Ersten zeigen darf oder im ZDF. Aber ich finde es tatsächlich einen spannenden Konflikt auf jeden Fall.
Ja, also ich finde es gut, dass die Debatte jetzt überhaupt aufgemacht wird. Also auch diese Klage wegen der Wahlplakate jetzt. Weil auch da sieht man ja, oder auch wenn ich hier in Berlin zumindest, ich weiß gar nicht, ob die auch überregional hängen, die Plakate von der Partei, also der Dritte Weg, die ja auch an Laternen reserviert für Volksverräter haben, was halt auch auf jeden Fall Volksverhetzung ist, meiner Meinung nach. Also ja. Ich bin kein Juristin, na gut, aber jetzt meiner Meinung nach und natürlich genauso diskutierbar zumindest und natürlich absolut abzulehnen und dass man wieder darüber spricht, okay, bis wohin muss ich sowas im öffentlichen Raum ertragen?
Mhm.
Und darum finde ich das sehr gut, dass es da jetzt die Entscheidung gab und hoffe, dass das Thema eben da auch jetzt nicht mit dieser Entscheidung dann fällt, dann reichen sie einfach einen anderen Spot ein und dann war es das. Für die NPD ist es natürlich aber im Moment auch die beste Werbung, die sie haben können.
Auf jeden Fall.
Weil sie natürlich nur noch radikale Wählerinnen und Wähler bedienen, weil alle die, na gut, ich glaube, wer NPD gewählt hat, war schon immer sehr radikal, aber viele ja auch jetzt zu der AfD übergegangen sind und so versuchen sie jetzt natürlich noch die Extremsten sozusagen an sich zu binden. Insofern ist es für sie gerade einfach nur eine sehr positive Situation, glaube ich.
Wahrscheinlich, also genau, wahrscheinlich wird dieser, also ich bin mir gerade gar nicht hundertprozentig sicher, wann diese zwei Spots zumindest, genau, bei im ZDF wären sie ja um 17.05 Uhr gewesen und um 22.10 Uhr. Das sind jetzt beides keine extrem schlechten Plätze, aber jetzt auch keine herausragenden wie irgendwie kurz vor 20 Uhr. Genau, also wahrscheinlich bringt ihnen tatsächlich die Debatte darum leider mehr, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem finde ich es auch ein bisschen gut, oder ziemlich gut aus einer demokratischen Perspektive, dass wir auch nicht um 17.05 Uhr oder um 22.10 Uhr uns Volksverhetzung in einem der großen öffentlichen rechtlichen Sender anschauen müssen. So. Das aber genau, ist natürlich schwierig so. Trotzdem.
Ja, zumal ist es halt schwierig, weil du brauchst halt auch vorher mal diese gerichtliche Entscheidung.
Ja.
Weil wenn dann halt irgendwann Fernsehanstalten anfangen, sowas für sich auszumachen, welchen Werbespot sie zeigen würden und welche nicht, dann hat man auf jeden Fall ein ganz großes demokratietheoretisches Problem. Und gut, dass hier diese Entscheidung möglich war und sowas gestoppt wurde. Aber ich frage mich auch, wie relevant sind überhaupt noch Fernsehwerbungen und auch diese Wahlplakate? Also ich meine, ganz viel läuft doch heute nur noch über Online-Kommunikation. Insofern ist die Frage, wie relevant ist es überhaupt? Ich meine, wer guckt um diese Uhrzeit ARD und ZDF live?
Also lineares Fernsehen ist ja bei jüngeren Zielgruppen eher von der Tendenz her abnehmend, was die Relevanz angeht.
Gut, ich meine, jeder dritte Wähler ist über 60, davon mal abgesehen.
So, genau, aber natürlich kann man sich auf jeden Fall die Frage stellen, wie langfristig quasi das noch relevant sein wird, auf jeden Fall. Aber da ist es natürlich auch ganz spannend. Ich glaube, du hast eine perfekte Überleitung geschaffen, so in Richtung der ganzen Online-Werbung, die ja tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie das Ganze beim, also genau, die großen Beispiele, die da herangezogen werden, sind immer der Brexit oder die Wahl von Donald Trump als US-Präsident. Genau, dann wird da viel über so, ich mag das Wort nicht, aber es wird viel über Fake News gesprochen. Genau, ich bin da eher ein Fan von Desinformationskampagnen, die ja tatsächlich teilweise auch von Parteien ausgehen oder zumindest, nein, das möchte ich so nochmal zurückziehen, nicht unbedingt viel von Parteien ausgehen, aber die viel im Kontext von Parteienkommunikation auch stattfinden, weil es sich so ein bisschen die Herausforderung stellt, okay, wir haben die klassische Werbung auch online natürlich von Parteien, aber wir haben gerade solche Desinformationskampagnen auch von Akteuren, die nicht klassisch sich Parteien zuordnen lassen, aber die für Parteien werben. So. Und genau, wenn man sich da so ein bisschen anschaut, es gibt einen Aktionsplan der EU beispielsweise gerade, der sich damit beschäftigt oder der ist im Dezember letzten Jahres verabschiedet worden, der sich gerade natürlich auch mit Fokus auf die EU-Parlamentswahl mit solchen Desinformationskampagnen beschäftigt und Maßnahmen für Netzwerke mit sich bringt, also für soziale Netzwerke, dann ist das natürlich ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Also beispielsweise, genau, wenn man in diesen Aktionsplan schaut, dann wird der Desinformation erstmal definiert mit beispielsweise nachweislich falscher oder irreführenden Informationen, die mit dem Ziel des der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert sind und genau verbreitet werden, um öffentlichen Schaden beispielsweise anzurichten oder zumindest, dass sich aus Konsequenz daraus ergeben kann. Und daraus haben sich so Maßnahmen für Netzwerke entwickelt, wie beispielsweise, dass Facebook seit kurzem jegliche quasi politische Werbung dokumentiert und in einer Datenbank durchsuchbar macht, was eine tatsächlich auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit langem geforderte Maßnahme ist. Und genau, man so jetzt beispielsweise sich theoretisch in diese Datenbank klicken kann und man die Werbung von Parteien, also die aktuell, also genau, die geschalteten Anzeigen von Parteien sich anschauen kann, aber auch von anderen Akteuren, die in diesem Rahmen aktiv sind. Also wenn man nochmal einen Blick zurückwirft auf die Bundestagswahl 2017, da gab es beispielsweise im Vorhinein einen grünen Watch-Blog, der unfassbar viel Werbung geschaltet hat und aber mit dem Abend der Bundestagswahl tatsächlich komplett alles wieder gelöscht hat und es ganz schwierig ist, den im Nachhinein jetzt zu beurteilen, weil es damals diese Datenbank noch nicht gab. Genau, da ist zumindest jetzt also schon auch, was die Online-Kommunikation von Parteien, aber auch anderen Akteuren angeht, dieses Mal ein bisschen mehr Transparenz gegeben, aber es ist trotzdem auch noch ein Feld, das gerade so ein bisschen die Stiftung Neue Verantwortung, die sich wissenschaftlich diesen Themen begegnet, bezeichnet es auch immer noch so ein bisschen einen blinden Fleck digitaler Öffentlichkeit, weil es einfach immer noch schwierig ist, das Ganze auszuwerten. Und das ist ja so ein bisschen auch eins der größten Probleme, also Plakatwerbung, über die wir gerade gesprochen haben, die, da hast du potenziell die Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Hast die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und dir Plakate anzuschauen. Und dann wirst du vielleicht auch sehen, dass in dem einen Viertel andere Plakate hängen als in anderen. Aber du hast potenziell die Option, sie dir anzuschauen. Das ist bei Online-Werbung tatsächlich teilweise nicht der Fall. Wenn da über Micro-Targeting ganz spezielle Zielgruppen ausgewählt werden, da ist es dir teilweise nicht möglich, solche Einblicke zu nehmen.
Ja, also nicht, also diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, wo wird wie geworben, aber auch überhaupt, wer wirbt generell. Also das ist ja das Problem, was ich ja eigentlich gut finde, dass man das zum Beispiel beim Rundfunk eben hat, dass, dass es dort eine Quotierung irgendwie gibt und jede Partei eine Möglichkeit hat, auch ihre Meinung da zu publizieren und zu veröffentlichen, was in eben auch kleineren Parteien beispielsweise mit weniger Ressourcen die Möglichkeit gibt, auch irgendwo noch an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und online ist es eben, also hat man eben nicht diese klaren Hierarchien, wer darf hier publizieren. Ja. Und da verschiebt sich eben auch das Machtgewicht komplett. Also auch welche Partei wie Einfluss nehmen kann, je nachdem, wie gut sie vernetzt ist. Oder auch, man muss ja dann nicht mehr von Parteien, eher von Interessengruppen sprechen, die da irgendwie hinterstecken. Und was mich auch interessieren würde, diese Fake News, ich meine, das kann natürlich auch über Fernsehkampagnen laufen. Also der ZDF dürfte ja beispielsweise, oder nehme ich mal an, dass sie das nicht tun würden oder dass es schwer durchsetzbar wäre, einen Werbespot verbieten, weil derjenige sich auf eine Studie stützt, die vielleicht eine Einzelmeinung ist in der Wissenschaft. Also auch so kann man ja Fake News zum Beispiel verbreiten, rein theoretisch. Nur ist es da eben nicht so relevant, weil man da irgendwo noch Hürden hat, weil diejenigen, die verantwortlich sind für die Werbung, doch nochmal anders in der Öffentlichkeit stehen als jemand, der online sowas verbreitet. Desinformation.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ganze, also ich habe tatsächlich leider diese Studie jetzt gerade mir im Konkreten nicht rausgesucht, aber der Tenor, der wissenschaftliche Tenor, was solche Desinformationskampagnen und auch stumpf gesagt Fake News angeht, da ist beispielsweise, wir haben vorhin über das Alter gesprochen, da sind vor allen Dingen junge Menschen vorrangig auf der Hut. Das heißt, die hinterfragen viel mehr. Wenn ihnen was in sozialen Netzwerken irgendwie begegnet, ist das jetzt tatsächlich etwas, was also ich so ungefragt übernehmen sollte als also Seniorinnen und Senioren beispielsweise oder potenziell Menschen, die älter werden. Also da genau, da ist tatsächlich bei denen im Kontext von Fake News eine viel größere Herausforderung und da muss man sich tatsächlich eher Gedanken machen, wie können vielleicht junge Menschen ihren Eltern oder Großeltern helfen, sowas doch eher zu erkennen als andersherum.
Oder wie verjüngen wir die Wählerschaft? Eine Absenkung des Wahlalters auf 16 wäre schon mal ein Anfang.
Das ist eine Idee, über die man diskutieren kann. Ist jetzt schon eine sehr spannende Argumentation, würde ich sagen, Sam, die du hier hervorbringst. Aber ich grundsätzlich, denke,
Die Art und Weise war klar, wie ich das gerade gesagt habe.
Ja, ich würde auch sagen, das hat sich unseren intelligenten Hörerinnen und Hörern natürlich schon vermittelt.
Ja, sonst, also, ne, wir können jetzt natürlich das Thema Fake News beziehungsweise Desinformationskampagnen auch noch komplett aufmachen, aber wahrscheinlich eher ein andermal.
Ja, ich glaube, wir müssen es nicht so groß machen. Ich würde tatsächlich an dieser Stelle auch mal einen anderen Podcast empfehlen, der sich damit häufiger beschäftigt. Das ist der, ich weiß gar nicht, was der richtige Artikel dazu ist. Filterbubble, aber Bubble nicht wie Blase, sondern Bubble wie mit A. Ich glaube, das ist aus dem norddeutschen stammende Dialekt für Bubble sprechen.
Ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall ein Dialekt. Und,
ja. Also genau, Filterbubble von Ann-Kathrin Büsker und Caroline Schwarz, die beide sich in Filterbubble damit beschäftigen, wie quasi digitale Öffentlichkeit gestaltet wird und da unter anderem auch in ihrer zweiten Folge, der Podcast ist also quasi auch ganz frisch, sich unter anderem mit dem Aktionsplan der EU zur Abwehr von Fake News beschäftigen. Und da ich beide die Arbeit beider sehr schätze, Caroline Schwarz beschäftigt sich sehr viel mit digitaler politischer Kommunikation und gleichzeitig auch diesem ganzen Desinformationskampagnen-Thema. Und Ann-Kathrin Büsker macht unter anderem ja auch für den Deutschlandfunk den Podcast Der Tag und berichtet da regelmäßig im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen sehr spannend über aktuelle Themen. Genau, und die beiden sind meiner Meinung nach eine sehr interessante und angenehm anzuhörende Kombination. Und deshalb möchte ich kurz diesen Podcast und konkret die zweite Folge an dieser Stelle empfehlen. Da ist es auch möglich, noch einige Informationen mehr zu erfahren.
Dann weiß ich ja, was ich nachher hören kann.
Genau, das kannst du direkt im Anschluss an unsere Aufnahme tun.
Sehr schön, dann war es das auch wieder für heute. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung der Themen. Du hast angefangen mit einer Studie zur Haltung von Studierenden zum öffentlichen Dienst, beziehungsweise zur Beschäftigung beim Bund, Länder und Kommunen. Eigentlich war für uns da insgesamt relativ wenig Neues und Überraschendes dabei. Es hat sich halt herausgestellt, dass es sehr viele Dinge gibt, die diesen Job unattraktiv machen könnten oder es auch im Moment tun und es aber bald einen Bedarf geben wird. Und die Beraterfirma hat uns dann auch Tipps dafür gegeben, wie sie das selbst am besten umsetzen würde, beziehungsweise was man da machen kann.
Genau. Und dann hast du einen Blick auf die aktuelle Diskussion rund um Franziska Giffeys Doktorarbeit geworfen, die ja in Politikwissenschaften promoviert hat und gerade sich bei dieser Arbeit mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert sieht. Wir sind so ein bisschen wir würden die Vermutung oder die Auffassung vertreten, wahrscheinlich ist da einfach unsauber gearbeitet worden und zumindest im Gegensatz zu anderen Fällen in der Vergangenheit nicht böswillig plagiiert worden. Gleichzeitig haben wir uns dann aber auch die Frage gestellt, was hat eigentlich so ein Titel in der Politik für eine Bedeutung und sollte solch ein Titel überhaupt diese Bedeutung haben? Und wir sind eher so der Meinung gewesen, ja, man kann davon auch mal ein bisschen wegkommen, würde ich sagen.
Genau, und jetzt am Ende Wahlwerbung noch ganz frisch. Erst so ein bisschen darüber gesprochen, was war überhaupt aktuell für eine Debatte um den NPD-Wahlwerbespot, was bedeutet das für die Partei? Dann eben auch dahingehend, wie wandelt sich gerade Wahlwerbung, was stellt sich da uns als Herausforderung, gerade auch in Bezug zur Online-Werbung. Finde aber gut, dass jetzt eine Debatte darüber aufgemacht wird, was dürfen Parteien überhaupt als Wahlwerbung benutzen und wo muss man auch Grenzen ziehen.
Genau, damit haben wir uns jetzt beschäftigt und damit sind wir am Ende.
Wir werden wahrscheinlich in 2 Wochen über die anstehende Europawahl sprechen und dann uns auch nochmal konkret den Wahlkampf der einzelnen Parteien angucken und was uns da so thematisch auffällt, was wir spannend finden, wie sie versuchen, welche Wähler und Wählerinnengruppen anzusprechen. Das ist so das, worauf ihr euch in 2 Wochen freuen könnt.
Genau, das heißt, es wird dann ein Spezial geben im Vorfeld der Europawahl. Mal schauen, wie das so wird, aber genau, wir haben ja noch 2 Wochen Zeit, uns vorzubereiten.
Genau, und bis dahin wünschen wir euch natürlich wundervolle 2 Wochen und wir hören uns dann wieder. Das war Politisiert
mit Samantha Joe Klug
und Leonard Wolf.
Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.